Meine lieben Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen. Geheißen ist der Pfarrer Spiegel, evangelischer Pfarrer in Mistelbach in Niederösterreich. Jetzt habe ich mir Folgendes gedacht, vom dramaturgischen Aufbau her, ganz einfach. Gestern haben Sie eine sogenannte Redefigur gehört, die ich heute auch ganz kurz in der Predigt angespielt habe. Das ist sozusagen ein Endprodukt. Das ist das, was man nach einem langen Weg der Beschäftigung mit dem Text dann am Schluss als Predigt sagt. Das ist immer eine Auswahl. Es ist völlig unmöglich, einen einzigen Abschnitt aus der Bibel, also so einen relativ kurzen Predigtext meistens, überhaupt zu predigen. Es geht nicht. Also da müssten es mit der Geburt anfangen und 120 werden und dauernd reden, wo es auch ein bisschen fad ist. Und dann würden Sie es noch immer nicht zusammenbringen. Das heißt, man macht eine Auswahl. Sie haben gemerkt, ich habe eine Auswahl gemacht, eine mahnende Auswahl auf, was Nächstenliebe heißen soll und welche Wappler wir selbst nach 1200 Jahren Christentum im germanischen Bereich sind, an einem praktischen Beispiel. Heute möchte ich Ihnen ganz kurz, also das wird nicht kurz werden, den Vorlauf schildern, weil ich denke, man kann sein, dass heute jemand in der Kirche war oder das gestern gehört hat und sich jetzt denkt, wo steht denn da dahinter? Also erstens sind wir im Markus-Evangelium. Markus-Evangelium ist das älteste Evangelium. Die große Leistung des Herrn Markus, von dem wir keine Ahnung haben, dass ob er Markus Kassen hat, das ist erst eine spätere Überlieferung, auch völlig gleichgültig, also irgendwer hat das geschrieben, Mandl oder Weibel. Und der hat ein erstes Evangelium geschrieben und da etwas Großartiges gemacht. Er hat die Dinge, die Fragmente, die er von Jesus hatte, zusammengefasst in ein Buch. Mit einem ganz, ganz hohen Anteil an Leidensgeschichte. Und das war das erste Evangelium. In Matthäus und in Lukas finden Sie den Markus wieder als Grobrichtlinie plus ganz viele andere Dinge, aber das braucht uns jetzt genau nicht zu interessieren. Wir sind also im Markus-Evangelium, genauer gesagt im 12. Kapitel. Und das heißt was. Also nach dem 12. Kapitel kommt das 13. Kapitel. Das war jetzt keine große Überraschung. Danach das 14. Das heißt, in Wirklichkeit sind wir im Lebensbericht Jesu ganz am Schluss. Weil mit 14 beginnt bereits die Passionserzählung. Die Leidenserzählung, Verhaftung und so weiter und so fort. 13 ist was ganz Besonderes, das ist die sogenannte Evangelienapokalypse, das, was Sie in der Apokalypse Offenbarung des Johannes finden, Ende der Welt, spricht Jesus ein Kapitel lang über das Ende der Welt, sehr, sehr zurückhaltend nebenbei bemerkt, Grundsatz ist, je näher das Ende der Welt kommt, desto mehr Pseudochristus und Pseudopropheten werden auftreten und behaupten, jetzt wissen wir es, jetzt kommt das Ende der Welt, hört nicht auf die. Sehr, sehr einfach ausgedrückt, das Ende der Welt merkt eh jeder, weil dann kommt der Menschensohn in Herrlichkeit zurück und das ist eh unübersehbar. Also macht sich jetzt gar keine Gedanken, wann es kommt. Wenn es da ist, merkt es eher jeder, davor lebt es normal. Gut, also Sie merken, das 12. Kapitel muss jetzt auch was wichtig sein, weil jetzt geht es gegen das Ende. Und in der Tat ist das 12. Kapitel etwas sehr Wesentliches. Da geht es nämlich um grundsätzlichste christliche Festlegungen, wenn ich das einmal so sage. Und zwar um zentrale Fragen. Also Sie merken jetzt, 12er neigt dazu, ob den Vers 13 bis 44 sind Fragen, die beantwortet werden auf die verschiedenste Art und Weise und ganz geballt die Fragen, die die Menschen, die Christen, die Juden in der Zeit dort in dem Israel am meisten interessiert hat. Und zwar ist es erstens die Frage, wie verhält man sich einer fremden staatlichen Obrigkeit, sprich den Römern gegenüber. Zweitens, was ist mit der Auferstehung der Toten? Jetzt unser heutiger Predigttext, die Frage nach dem wichtigsten Gebot und als vierte Frage, die Frage nach dem Messias. Das sind die vier Fragen und jetzt geht es dann um eine Kurzoffenbarung sozusagen Ende der Welt und dann sind wir eh schon am Karfreitag. Also besser gesagt am grünen Donnerstag, Karfreitag, aber ist jetzt auch wurscht, also Passionserzählung. Nun, die Frage wird eingeleitet, sehr einfach, da steht ein Schriftgelehrter. Also jemand, der sich auskennt. Jetzt bitte das nicht runterzudrücken. Schriftgelehrter heißt, er hat wirklich was gelernt. Also die jüdische Gelehrsamkeit war im höchsten Maße berühmt und war wirklich cool. Also die haben was gelernt und die wussten was. Also im Judentum geht's nicht so, dass irgendeiner bis heute einfach umrennt, einmal einen Bibelvers gelesen hat und schon eine neue Sekte gründet. Kann er versuchen, wird aber keine Nachfolger finden, sondern da sagt man, jetzt lernen sie einmal 20 Jahre lang Bibel und Talmud, eher 30, vielleicht sogar 40. Deswegen sind jüdische Lehrer auch so alt, weil das dauert halt seine Zeit, bis man zum ersten Mal den Mund aufmacht. Ist mir eigentlich sehr sympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen, also völlig anders als bei uns, wo jeder gleich alles weiß und zum Schreien anfängt. Gut, es hat ein Streitgespräch gegeben um die Auferstehung. Jetzt kommt dieser Schriftgelehrter und fragt jetzt etwas, was ganz typisch ist. Wir sind jetzt im Judentum drinnen. Welches ist das Wichtigste von allen Geboten? Das Judentum lernt anders als wir. Bis heute. Also das geht nicht so, dass da vorne einer steht und das oben klopft und die schreiben mit, lernen das auswendig und reproduzieren es, sondern es wird gefragt. Zuerst wird auswendig gelernt und dann wird gefragt. Also zuerst lernt man wirklich was und jetzt wird gefragt. Und es wird so gefragt im Dialog. Der eine fragt was, der andere sagt was und fragt zurück. Und dann und so weiter und so fort ergibt sich etwas. Das ist die berühmte Rede gewesen, weiß nicht, ob Sie die kennen, bei meinen Eltern gab es das noch. Da geht's zu wie in einer Judenschule laut. Weil das einfach ist, das muss man anscheinend lernen, in den wirklichen Repetitionsstunden eben nicht leise jeder für sich lernt, sondern immer zwei und da geht es natürlich dann total zu, der eine fragt den anderen, der antwortet, fragt zurück und so weiter und so fort, du hast immer Zweierpaare und da geht's zu. Und das war halt für die Indogermanen, die ja nicht so gern lernen, immer ein bisschen Überforderung. Deswegen war das negativ. Also die Eröffnungsfrage, typisch im Einladung zum gelehrten Dialog, wo es heißt, der muss jetzt Jesus schon sehr schätzen, weil sonst würde er das nicht tun. Es wird auch später ein hoher Titel, nämlich Meister, verwendet. Also der ist jetzt der Ansicht, der weiß was. Und er fragt, was ist das Wichtigste von allen Geboten? Ist eine Standardfrage. Also diese Frage beantworten alle großen Rabbinen. Die finden sie im Talmud bis zum Obwinken, wird auch gerne gestellt, heute noch in der Rabbinenausbildung und so weiter und so fort. Was ist das Wichtigste von allen Geboten? Und Jesus antwortet jetzt nur nah mit dem sogenannten Echad. Schma Israel, Ahodonai, Echenu, Ahodonai, Echad. Selbst wenn Sie unsere gedruckte Bibelausgabe lesen, ist dieser Satz größer gedruckt, weil er auch handschriftlich immer größer geschrieben wird und das Echad ganz, ganz groß. Was heißt das? Sehr einfach, höre. Höre Israel, hier ist gemeint das Volk Gottes. Israel ist im Alten Testament nicht Staat, wenn es ums Religiöse geht, sondern das Volk Gottes. Höre Volk Gottes, Jahwe, das ist jetzt der Eigenname Gottes, unser Gott. Und jetzt wird es ganz schwierig. Jahwe Echad. Dazu bin ich jetzt eigentlich wirklich viel zu klein in meinem Wissen, in meinem Geiste und überhaupt jetzt was zum Thema Echad zu sagen. Das Wort ist sehr zach. Es wird vor allen Dingen in einem unglaublich archaischen Hebräisch verwendet und kann jetzt ziemlich viel hassen. Also, es heißt zunächst einmal einzig. Einzig und allein. Es heißt aber auch, es gibt nur einen. Also du kannst es übersetzen. Ne? Höre Volk Gottes, Jahwe, unser Gott. Jahwe ist der einzige Gott. Du kannst aber genauso gut übersetzen, so wird jetzt gleich die Interpretation sein. Höre Israel, Jahwe, unser Gott. Das heißt, das schließt noch nicht sozusagen andere aus. Jahwe, unser Gott. Den alleine sollst du verehren. Das heißt noch nicht, dass es keinen anderen gibt. Die spätere Entwicklung dieses Satzes finden Sie dann im Koran wieder, wo der Mohammed ihn verdeutlicht zum Es gibt nur einen Gott. Ende. Das wird witzigerweise auch der Rabbine darauf antworten, der Schriftgelehrte. du sollst nur an, also alleine Jahwe. Und jetzt geht es natürlich weiter in der klassischen Interpretation. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deinem Verstand und mit all deiner Kraft. In der Tat ist das also das Gebet. Das betet ein frommer Jude dreimal am Tag, das ist der Anfang, es geht dann lang weiter, ist wurscht, aber das Ichad ist das Ichad. Jüdische Häuser haben auch die Mesusa an der linken Seite der Tür. Und da steht auf einer Schriftrolle auch das Ichad drauf. Und steht auch drinnen in den Gebetskapseln. Die um die Hand, um die linke Hand, die zum Herz führt und auf die Stirn für die Gedanken geführt wird. Hier ist also wieder das ganze Denken, der ganze Verstand, das ganze Herz wird in den Gebetskapseln hier interpretiert. Es geht dann eben lang weiter. Es ist unglaublich klein geschrieben, sein eigener Beruf, diese Sachen zu schreiben, zu rollen und in diese Kapseln hineinzubringen. Jesus redet jetzt weiter. An zweiter Stelle: Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Das schauen wir uns nachher an. Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden. Der Schriftgelehrte, kann man durchaus Rabbiner sagen, sehr gut, Meister, stimmt jetzt zu. Das ist jetzt sehr ungewöhnlich. Er geht jetzt nicht in den Dialog hinein, sagt einfach recht, Host. Das ist sehr, sehr, sehr ungewöhnlich. Es wird kein Dialog eröffnet jetzt, keine Kontraposition einbezogen, was jetzt im rabbinischen Gelehrsamkeit und Streitgespräch üblich wäre. Es stimmt einfach zu und wiederholt. Es ist wirklich so, wie du sagst. Gott allein ist der Herr. Also, Jahwe allein ist Gott eigentlich. Es gibt keinen anderen außer ihm. Jetzt merken Sie, hier haben wir jetzt bereits das antike Judentum. Dieser Satz wird so interpretiert, wie in Mohammed dann auch den Wüstenarabern vorbringen wird. Es gibt nur einen Gott. Allah und Elohim ist, nehmen wir das Gleiche. Also Elohim ist hebräisch Gott und Allah ist arabisch Gott. Sie hören sogar Ähnlichkeit drinnen, nur die Vokale sind verändert. Und ihm zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit aller Kraft und seine Mitmenschen zu lieben wie sich selbst, ist mehr wert als alle Brandopfer und übrigen Opfer. Hier ist jetzt ganz klar, was der Evangelist mit dieser Antwort auch vermitteln will. Immer mehr Menschen werden Christen und zunächst einmal natürlich Juden. Wir sind in Israel, also das sind nicht für andere, die jetzt bereits vom Tempelkult ausgeschlossen werden. Hier gibt es bereits Konflikte, sie dürfen nicht mehr in den Tempel rein. Und jetzt ist die Frage, wo tun wir, wenn wir nicht in den Tempel dürfen, es gibt Schreitereien und so weiter und so fort, und sollen wir jetzt noch oder nicht, und es geht zu. Und jetzt wird diesen Menschen vor Ort zunächst einmal einfach gesagt, ihr braucht es ja nicht. Also wenn die euch aus dem Tempel raushauen, ist eh wurscht, weil es gibt etwas, was wichtiger ist als Brandopfer und Schlachtopfer und Speiseopfer und was da alles an Opfern gibt, denn den Mitmenschen lieben. Wir gehen noch auf die Fragestellung des Mitmenschen ein. Jesus sah, mit welcher Einsicht der Mann geantwortet hatte und sagte zu ihm, du bist nicht weit vom Reich Gottes entfernt. Man merkt dran, hier ist also nicht die, jo, wir kommen eh alle in den Himmel, egal was wir tun oder nicht, Haltung, sondern da gibt's also wirklich den Anspruch der Auseinandersetzung. Von da an wagte niemand mehr, Jesus eine Frage zu stellen. Stimmt zwar jetzt so nicht ganz, weil wird alles Mögliche gefragt. Gemeint ist jetzt hier natürlich wieder etwas anderes. Niemand hat versucht, ihn in einen typisch rabbinischen Diskurs hineinzuziehen. Das ist jetzt gemeint. Sie merken jetzt sind wir auf der Ebene der Zeit. Nun, auf der Ebene der Zeit kommen wir auf was anderes, eine unglaubliche Übersetzungsschwierigkeit. In der Tat geht es zunächst einmal um Übersetzung, das muss man Hebräisch und Altgriechisch lernen. Hebräisch ist wirklich oi. Das ist richtig oi. Also ui, ist das besser gesagt? Altgriechisch ist fluffig, wunderschön, ein Traum. Und zwar ist das jetzt die berühmte Übersetzung. Ich habe jetzt hier die neue Genfer Übersetzung in der Arbeit, also aus der reformierten Kirche, Mitmensch, Mitmensch lieben. Ganz ehrlich gesagt stimmt das nicht. Im Griechischen steht das Wort Agape, Agapo, ich liebe. Und der Witz dabei ist, das Altgriechisch hat nicht weniger als drei Worte für lieben, nämlich Philia, Agape und Eros. Eros wird inner was sagen, das ist die sexuell gefärbte, konnotierte Liebe. Nona. Nebenbei bemerkt, heißt Erotik lieben. Also nicht Porno. Aber ist jetzt wurscht. Philia, mit dem werden Sie auch noch was anfangen können, ist die Freundschaftsliebe. Sehr, sehr klar im alten Griechentum definiert, zunächst einmal als die zwei Männer, die miteinander in die Schlacht ziehen und einer schützt den anderen. Würde bereit sein, sein Leben aufzugeben, um den anderen zu schützen. Sehr, sehr wesentlich, das gesamte richtige, jetzt klassische Griechenland führt permanent Krieg. Jeder, der es sich leisten kann, das sind eh nicht so viele, muss sich ein Schild und zwei Speere kaufen. In der Tat, die ganz alten Griechen haben noch keine Schwerter. Sie kämpfen mit zwei Speeren, einem Wurf und einem Stoßspieß und stehen nebeneinander, bilden also die Phalanx, das, was später eine Phalanx werden wird, einen Schilderwall mit Spießen. Dabei ist das Lebenswichtige, dass der eine immer den anderen schützt. Und die Philie sind zunächst einfach einmal die beiden Freunde, die sich schützen. Oder der Trupp Männer, der sich gegenseitig schützt, der bereit ist, sein Leben einzusetzen, um den anderen zu schützen. Gibt es also 100.000 Gedichte, die immer schildert, also die Philie, wo sich der eine über den anderen stellt, der niedergestoßen wurde, um ihm das Leben zu retten. Männer wissen sehr genau, wovon ihr redet. Genau, Freund, aus. Passt. Wir. Und war wurscht, wir, zwei, passt, oder drei, oder vier, oder fünf, mehr hat man nicht. Ganz was Wichtiges, Traumhaftes. Jetzt kommen wir zur Agape, und da steht Agape. Und Agape, und da hören Sie jetzt bitte mal kurz zu, ich werde jetzt gleich eine Pause machen, ist die Gemeinschaftsliebe. Gemeinschaftsliebe. Die Liebe zur Gemeinschaft. Die Liebe zu dem Dorf, in dem ich bin. Die Liebe zu der Arbeitsgruppe, in der ich bin. Die Liebe zum Staat. Jetzt möchte ich ihre Gesichter sehen. Seine Mitmenschen. Die neue Genfer ist heute genial. Sie macht einen genialen Trick und sagt, nicht den Nächsten, sondern sagt deine Mitmenschen. Menschen. Also die Menschen, die mit dir sind, die ringsherum sind, sei das jetzt ein Dörfchen, sei das eine Arbeitsgruppe, sei das, ich weiß nicht wo. Sie wissen schon, was ich meine. Aber was hat damit Liebe zu tun? In der Tat ist es antikes Ideal und natürlich auch im Judentum drinnen, ein ordentlicher Mensch, den erkennt man daran, dass er die Gemeinschaft liebt und was für sie tut. Also, wenn Sie jetzt an Ihre Steuern denken, ist es ganz einfach zu sagen, ja, ich zahle meine Steuern gerne, weil deswegen gibt es Schulden. Deswegen gibt es Straßen. Und es war nicht sehr ratsam, zum Beispiel seine Steuern nicht zu bezahlen. Das war nicht sehr ratsam, weil dann war ein furchtbarer Vorwurf, nämlich der Hass auf die Gemeinschaft. Das ist ein todeswürdiges Verbrechen, nebenbei bemerkt, in der Antike. Der Hass auf die Gemeinschaft war sehr, sehr schnell da und ist das, was asoziales Verhalten ist und wurde im Allgemeinen dem Tode bestraft. Wir merken, wir haben ein bisschen ein Problem. Jo. Wir leben in einer weltweiten Gemeinschaft, das heißt, der Blick auf die Mitmenschen wird null. Wir werden so überfordert von Bildern und Vorstellungen, dieses Problem dort und jenes Problem dort und ich habe ja keine Ahnung und irgendwer Versace stellt irgendwelche neue Mode aus und wo weiß ich was, dass wir natürlich anfangen, unsere Mitmenschen zu übersehen. Die Mitmenschen sind zunächst einmal die, die ich sehen kann, also die, die mir nahe sind, die so kommt einfach aus dem Griechischen, die hatten da ihre Stadtstaaten und für die musste man was tun. Die Römer mussten etwas für Rom tun. Also das ist nie so weit gegangen, dass die Vorstellung hatten, etwas fürs Imperium zu tun, also fürs ganze Reich, sondern der Römer, der Stadtbürger ist, der tut was für Rom. Das war's. Und zwar viel, auch sein Leben einsetzen, also Tod und so, war völlig klar. Alle Aquädukte, alle Kanalisationen, alle Tempel, alle Foren, alles im Römischen Reich ist nicht aus Steuergeldern bezahlt. In der Tat gibt es Steuergelder zunächst einmal nur zu einem einzigen Punkt, nämlich dazu, um das Heer zu unterhalten, respektive auszurüsten. Alles andere wird von reichen Menschen bezahlt, muss bezahlt werden, weil die sind reich, also kennen sie es, also müssen sie es, weil sonst wären sie ja Drecksau, also hätten einen Hass auf das Menschengeschlecht. Und deswegen machen die das, sind auch stolz und deswegen hast du, also was weiß ich, die Caracalla-Thermen und so weiter und so fort. Man durfte dann seinen Namen dazu tun und das war es dann schon. Wir haben ein Problem. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst bedeutet halt nicht den Einzelnen. An der gestrigen Predigtparaphrase haben Sie aber schon gemerkt, dass wir schon irrsinnige Probleme damit haben, auch nur jemand, der dringend aufs Klo gehen muss, dieses zu ermöglichen. Also völlig lieblos sind schon dem Nächsten, der wirklich vor mir steht. Selbst du, jetzt haben wir schon komplett gescheitert. Der Anspruch Jesu ist ein viel größerer, nämlich die Liebe zur Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft meint jetzt nichts Eigensinniges. Also ich kann mich nicht aufhören, wie ein Drecksack, alle Steuern hinterziehen, die Straßen verschmutzen und ich weiß nicht, was alles tun, aber für meinen Briefmarkensammlerverein alles tun. Das geht nicht. Das meint das nicht. Es ist wirklich die Liebe zur Sozietät und der selbstverständliche Einsatz für die Gesellschaft. Das ist gemeint. Ja, das ist eben nicht der Nächste. Es ist schon ganz typisch, dass Luther übersetzt der Nächste. Das hat einen relativ einfachen Grund. Selbst Luther war schon, lebt schon in der Neuzeit. Es ist natürlich allen die Gesellschaft völlig wurscht. Es fragt nur jeder, wo kann er Förderung kriegen? Das gab es schon in der Zeit Luthers. Wie kann ich aus dem Staatsvermögen irgendwie einen Vorteil ziehen und selber möchte wenig zahlen. Deswegen ist jetzt der Nächste. Also er ist schon sehr ein bescheidener Mensch. Nicht? Also wenigstens, wenn du auf der Straße gehst, da liegt einer, stirbt gerade, röchelt vor sich hin. Du kommst ihm in die Nähe, bist das sein Nächster, musst dich um den kümmern. Wie wir wissen, funktioniert nicht einmal das. Die Ansprüche an den Christen sind hohe. Die Verantwortung für die Gemeinschaft, die Gesellschaft, das zumindest sichtbare, der unmittelbare Umkreis, wo ich lebe. Ja, das wär's. Also jetzt war also die Vollinterpretation dieses Textes und die ist natürlich keine Vollinterpretation und das müssen Sie jetzt immer verstehen. Wenn ich mich jetzt hinsetzen tat und was weiß ich, 14 Stunden am Tag studieren täte, und jetzt bin ich 54, ui, da geht sie aber wenig aus, lesen würde und lernen würde, 14 Stunden am Tag, 365, alle 4 Jahre, 366 Tage im Jahr würde ich nicht tun, weil es gibt noch den Sonntag und der muss geheiligt sein und ist arbeitsfrei. Also 52 Tage weniger, ist mir jetzt aber zu kompliziert schnell auszurechnen. Und dann könnte die ein bisschen Ahnung davon haben. Und das möchte ich am Schluss auch vermitteln. Natürlich sind wir in der Gesellschaft des Leichtfasslichen, der bildungsmäßigen und seelischen McDonaldisierung und Fastfood-Gesellschaft gelandet. Das muss man sagen. Und deswegen sieht es auch bei uns so aus, wie es aussieht. Das heißt, auf der einen Seite sind wir technisch irrsinnig gut geworden. Bei uns hungert keiner mehr, primär deswegen, weil wir so tolle Maschinen haben, Bewässerungsanlagen, Spritzmittel, Dünger, ich weiß nicht was alles, dass wir keine Missernten mehr haben. Wir haben keine Missernten mehr, wir können das ausgleichen, wir haben tolle Maschinen gebaut, die uns Straßen bauen, damit drauf Maschinen fahren können, mit denen wir Handel treiben und so weiter und so fort. Und das ist ganz toll. Weil niemand von uns will wirklich einen Hungerwinter erleben. Nein, wollen wir nicht. Das wäre alles ganz furchtbar, aber für alles, was man gewinnt, verliert man auch was. Und das sind eben dann die Fähigkeiten, sich mit geistlichen Dingen wirklich auch nur ansatzweise zu beschäftigen. Einige Schlagworte reichen. Ja, das ist das Problem. Das ist auch der Niedergang der Kirchen. Ich bin der vollen felsenfesten Überzeugung, dass wir hier in einem katastrophalen Niedergang sind, der also schlussendlich auch nur noch auf der PR-Ebene liegt. Ich bin auch sehr froh, dass die Vereinigung, Gesellschaft, wie auch immer, auf der Welt, die die schlechteste PR hat, die Evangelische Kirche Österreichs ist. Und sie hat nämlich gar keine. Und das finde ich extrem cool. Also früher habe ich mich darüber total aufgeregt. Heute finde ich es total cool, wenn ich diverse offenkundig bis zum letzten gecoachte, vom PR-Menschen gecoachte Geistliche sehe, die lächelnd, kalt lächelnd trendfolgende Dinge sagen und dafür tolle Begeisterungsstürme bekommen, um in ihrer echten Handlungsweise in allem, aber wirklich in allem, ihren gecoachten Massenauftritten zu widersprechen. Da bleibe ich lieber in der Evangelischen Kirche Österreichs ohne PR, weil immerhin lügen wir nicht. Und das finde ich schon cool. Wir bemühen uns. Und damit sind wir vielleicht auch dem Reich Gottes nicht mehr ferne. Mit allen Prüfungen und allen Schwierigkeiten. Weil eines muss klar sein, die gibt es für den Christen. Prüfungen, Schwierigkeiten und Überforderungen. Das ist kein Kindergarten des Christentums. Aber wenn wir uns damit beschäftigen und daran wachsen, so sind wir dem Reich Gottes nicht mehr ferne. Gesegneten Abend uns allen.